ARD. SWR Kultur. Forum.
Asterix und Co. Was macht René Goscinny so erfolgreich? Mit Bernd Lechler. Hallo. Asterix, der weltberühmte Gallier, wie gesagt. Und eben Lucky Luke, der Cowboy, der schneller schießt als sein Schatten. Der liebenswerte kleine Nick und seine Schulklasse. René Goscinny, der morgen 100 Jahre alt würde, hat einige der beliebtesten und langlebigsten Comicfiguren erfunden oder ihre Abenteuer geschrieben. Wobei seine Karriere nicht erfolgreich begonnen hatte. Goscinny wuchs in Argentinien auf, ging dann in die USA, scheiterte zunächst bei Walt Disney, wurde dann in Belgien ein mäßig erfolgreicher Zeichner und dann aber eben zu einem der erfolgreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Wie er das geschafft hat, was das Geheimnis seiner Figuren, seiner Pointen war und wie er das Comic-Genre geprägt hat, darüber diskutieren heute im Forum der Comiczeichner und Autor Felix Görmann alias Flix, Andreas Platthaus, Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Barbara Buchholz, freie Journalistin, die sich auch viel mit Comics beschäftigt hat. Frau Buchholz, was war Ihr erster Goscinny-Comic oder eine erste Figur von ihm vielleicht, die Sie geliebt haben?
Ich würde sagen, das war sicherlich Asterix. Und in den Asterix-Heften war es immer eher Obelix, den ich sehr mochte. Also Asterix war mir manchmal so ein bisschen zu schlau. Ich weiß nicht mehr, mit welchem ich angefangen habe, aber das war sicherlich Asterix.
Hatten Sie, Flix, auch ein Erweckungserlebnis in Sachen Goscinny?
Ja, also Asterix war ja so der Comic, der damals so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Westdeutschland durchaus verbreitet war und auch in den bildungsbürgerlichen Haushalten Einzug gehalten hat. Meine Eltern hatten das als einzigen Comic auch im Bücherregal stehen. Ich habe die relativ früh rausgezogen, war fasziniert von den Figuren, von den Bildern, also schon so im Alter von 3-4 Jahren und habe dann so meine eigenen Stifte genommen und direkt über die Figuren drüber gemalt, was, sage ich mal, bei meinen Eltern gewisse Reaktionen ausgelöst hat, sodass ich gemerkt habe, Kunst kann Freude machen, aber halt nicht nur.
Ich habe auch so ein Band zu Hause mit Krickelkrackel drin. Mir vertraut das Phänomen. Ich meine, Sie haben gerade, Flix, eine Lucky Luke-Hommage veröffentlicht, gezeichnet von Reinhard Kleist, aber Sie sind der Autor. Einen Band, in dem die Brüder Grimm zu dem Cowboy im Wilden Westen geraten an Lucky Luke. Was war Ihnen da besonders wichtig, um sozusagen die gewaltigen Fußstapfen von René Goscinny, um denen gerecht zu werden?
Eine große Kunst, die Goscinny ja beherrscht, ist das Schreiben auf den Punkt. Also er hat ein festes Format, das Albenformat, was wir so kennen. Das sind immer 44 Seiten und die Abenteuer sind nie länger, brauchen aber auch nicht mehr. Also er schafft es wirklich genau über diesen Strecke so einen Bogen zu spannen, einen erzählerischen. Und das war meine große Herausforderung, das hinzubekommen, eben auf diesem ganz klassischen Format eine Geschichte zu erzählen, die sowohl spannend als auch lustig, als auch ganz viele Anspielungen auf das Werk hat, was wir ja alle bereits aufs Beste kennen.
Herr Platthaus, wie würden Sie Goscinny als Comic-Künstler in einem Satz beschreiben? Was war sein besonderes Talent oder Charakteristikum?
Flix hat es eigentlich schon fantastisch formuliert. Er konnte die Dinge auf den Punkt bringen. Goscinny hat einen dermaßenen Sprachreichtum entwickelt, sowohl im Französischen wie dann aber auch dankenswerterweise als Inspirator für seine jeweiligen Übersetzer. Und das ist eigentlich in allen Sprachen, in denen ich Asterix oder Lucky Luke gelesen habe, auch immer wieder zu spüren. Das ist fast ohne Beispiel. Es ist so großartig im Timing. Es ist so sprachspielerisch gewandt, was er macht. Dabei zwischen elegant oder manchmal auch sehr, sehr drastisch oder sowas hin und her changierend. Also allein die Sprechblasen von Goscinny, da braucht man die Bilder gar nicht zuzusehen, verraten diesen Autor sofort.
Haben Sie auch eine Lieblingsfigur?
Das ist schwer zu sagen. Ja, natürlich habe ich Lieblingsfiguren und natürlich ist es bei mir auch vor allem Asterix gewesen, wobei das so lange zurückliegt, dass ich nicht mal hundertprozentig sagen kann, ob ich nicht vielleicht doch in einem Fix- und Foxy-Taschenbuch zuerst Lucky Luke-Geschichten gelesen habe. Trotzdem werden es natürlich Asterix-Figuren sein. Ich bin dann mehr so bei den Nebenfiguren. Ich mag Methusalix, diesen alten Greis, diesen wirklich sehr, sehr zornigen alten Gallier sehr, sehr gerne. Und ich mag den ein oder anderen Römer, da hatte ich immer Mitleid.
1926, vor 100 Jahren, in Paris geboren, in einer jüdischen Familie mit Wurzeln in Polen und der Ukraine. Der Vater leitet einen Landwirtschaftsbetrieb in Argentinien. Daher ist Goscinny in Buenos Aires aufgewachsen. Er fing nach dem Abitur als Buchhalter und Werbezeichner an. Und nach dem Zweiten Weltkrieg und nachdem der Vater gestorben war, ging er mit seiner Mutter nach New York. Er wollte bei Walt Disney anfangen, das klappte nicht. Dafür ist er Harvey Kurtzman begegnet, der später das Satiremagazin Mad gründete. Also ein sehr kosmopolitischer Werdegang. Wie hat der den Autor Goscinny geprägt?
Ich würde sagen, das hat einerseits dazu geführt, dass er einfach sehr, sehr offen für ganz viele Einflüsse war und die er auch alle mit verwoben hat. Ich glaube auch, dass, also wie Herr Platthaus eben schon gesagt hat, spielt ja die Sprache eine große Rolle. Und ich glaube schon, dass auch das dazu geführt hat, also dass er einfach sehr schon immer von vielen Sprachen umgeben war. Also er kommt ja aus einer jüdischen Familie. Es gab da Jiddisch und Hebräisch. Es gab dann das Französische, weil er auch auf einer französischen Schule war in Argentinien. Es gab natürlich das Spanische und dann später kam das Englische hinzu. Interessanterweise hat er ja auch mal erzählt, dass Frankreich immer so das Exotische für ihn war. Also er ist ja aufgewachsen in Argentinien und in den Ferien sind sie dann nach Frankreich gegangen. Und vielleicht hat es auch dazu geführt, so mit anderen Augen dieses Land zu sehen, das ihn dann ja später so als urfranzösischen Autor ansieht. Was ziemlich lustig ist, weil er ja eigentlich gar nicht so richtig in Frankreich verwurzelt war, ursprünglich erst später wieder. Aber ich denke, alle diese Einflüsse haben dazu geführt, dass er auch so einen Reichtum hat, auch eben in seiner Sprache und in den Sprachbildern. Und schon auch in dem, wie er so verschiedene Kulturen und Länder mit Stereotypen zeichnet, aber eben das auch so sehr auf den Punkt und sehr komisch, weil er einfach auch geschafft hat, so wirklich das Essentielle immer da rauszuziehen und das sehr zuzuspitzen. Und dazu muss man so Eigenarten ja eigentlich auch erstmal kennen oder sich ganz viel für all solche Kulturen interessieren. Und ich glaube, das hat schon auch alles dazu geführt.
Er ist dann nach Europa zurückgegangen, zunächst nach Belgien und kam in diese Comic-Szene, in die franco-belgische, hat da dann auch Albert Uderzo, seinen Asterix-Partner, kennengelernt und Saint-Pé, mit dem er den kleinen Nick entwickelte. Maurice de Bever, alias Morris, kannte er schon aus New York. Diese ganzen Kontakte, waren die freundschaftlich entstanden? Waren das Zufälle oder hatte dieser 30-jährige Goscinny schon so einen Ruf, dass alle mit ihm arbeiten wollten?
Ich glaube, das war einfach Zufall. Also es gibt ja so Momente, wo die richtigen Leute sich an der richtigen Stelle treffen und dann daraus Magie entsteht. Es gab ja diese Tradition der Comic-Magazine im belgischen Raum, also wie das Pilot-Magazin oder Tintin-Magazin oder Spirou-Magazin und so weiter. Und damals waren die Leute noch nicht im Homeoffice. Die haben nicht digital irgendwo gearbeitet und es sich zugeschickt, so wie es heute wäre, sondern die saßen in Studios beieinander, haben miteinander geredet und haben vor Ort auch gezeichnet. Also als ob es ein Job wäre, als ob es richtige Arbeit wäre, waren die beieinander und so entsteht natürlich ein anderer Kontakt und auch, ja, Orte eben, wo die Verrückten sich treffen.
Und merken, sie können miteinander und können sich inspirieren.
Total. Ich glaube auch, da hat Goscinny sehr schnell gemerkt, dass er zwar ein okayer Zeichner ist, weil wenn man sich seine Zeichnungen anguckt, die sind nicht schlecht. Die kann man alle abdrucken, die sind verkaufbar, das ist völlig in Ordnung. Aber er hat da gesehen, es gibt Leute, die können es einfach besser. Und dann hatte er die Größe, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich lass mal die machen, die es besser können, wie Uderzo, der einfach ein fantastischer, realistischer, aber auch komischer Zeichner war. Oder eben auch, als er mit Morris zusammengearbeitet hat, gemerkt, er kann einfach besser Cowboys als er. Aber die Geschichten von Goscinny, die waren halt das Besondere und dann hat er sich darauf verlegt.
Sagt man eigentlich Goscinny oder Goscinny? Das ist unterschiedlich, oder?
Goscinny, ja. Also so wie wir auch Uderzo sagen in Deutschland. Also korrekt wäre es natürlich, glaube ich, Goscinny.
Als Typ war er solide, oder? Oder vielleicht auch konservativ. Man sieht ihn immer im Anzug mit Krawatte.
Das war wirklich die Zeit, in der eben Menschen, genau wie Sie eben sagten, die Arbeit noch im Büro gemacht haben. Und da gehörte auch ein vernünftiges, ernsthaftes Auftreten zu. Das ändert sich erst 1968 und das hat René Goscinny sehr unangenehm zu spüren bekommen. Aber vorher war es vollkommen klar, dass Leute, die in ein gemeinsames Werbestudio, dann eine Presseagentur oder einen Comicverlag gingen, sich natürlich in Anzug warfen und eine Krawatte anzogen. Das kann man auf all diesen Bildern sehen und Goscinny ist da kein Sonderfall. Dazu sieht genauso aus.
Und Sie meinen mit unangenehm zu spüren bekommen, dass sich die jungen Zeichner irgendwann gegen ihn gewandt haben?
Es gab eine sehr unangenehme Phase in der Pilotredaktion. Das ist ein Magazin, was Goscinny gegründet hat 1959 und dann 15 Jahre lang geleitet hat und was in die Wirren des Mai 1968 kam und darum 3 Wochen lang nicht erscheinen konnte, weil die Zeichner die Redaktion bestreikten, weil sie es satt hatten, das patriarchale Führungsmodell, was Goscinny in ihren Augen da etabliert hatte, weiter zu unterstützen. Und das war ein ganz harter Bruch in seiner Biografie. Zur gleichen Zeit kam ausgerechnet auch noch sein einziges Kind zur Welt, seine Tochter Ann. Das heißt, das war eine Mischung aus himmelhoch jauchzend privat und zutiefst betrübt im beruflichen Segment. Und wenn es einen Monat gibt, der in Goscinnys Leben wirklich dramatisch und prägend verlaufen ist, dann ganz sicher dieser Mai 1968.
Gleichzeitig war er als Kind schon gern der Klassenclown und hat auch später immer wieder gesagt, er bringt einfach gern Menschen zum Lachen. War das sein Hauptantrieb?
Naja, man sagt ja oft, dass die komischsten Leute die größte Trauer in sich tragen. Also er ist ja, kommt aus einer Familie, die in weiten Teilen im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, die in Auschwitz gelandet ist, die interniert wurden, die einfach hinterher nach dem Krieg nicht mehr da waren. Er war Überlebender, er hatte das große Glück, eben dank des Berufs seines Vaters in Argentinien aufzuwachsen, so dem Ganzen zu entgehen und erst nach dem Krieg, also 1945, zurück in Paris zu sein. Und ich glaube, da ist so, stelle ich mir vor, wie in der Generation meiner Großeltern, da wurde über die Sache nicht so viel gesprochen. Und man versuchte dann mit so einer Lebensfreude oder nach einer außen gerichteten Komik das auch zu überdecken, sich damit nicht zu beschäftigen, damit einen die Trauer eben einfach nicht überfällt. Und das hat er ganz einerseits großartig gemacht, und dass das aber ihm zu Herzen ging, das kann ich mir schon vorstellen aufgrund seines Todes, der mit 51 Jahren eben an einem Herzinfarkt gestorben ist. Also der hatte schon eine Menge zu tragen.
Und er hat mit Anfang 30 noch mit seiner Mutter zusammen gewohnt. Was sagt uns das über Goscinny?
Da könnten wir jetzt sehr stark psychologisieren, aber andererseits muss man die private Situation auch da wieder zusammenbringen. Goscinnys Vater ist gestorben, als er gerade mal 17 war. Das war noch mitten im Zweiten Weltkrieg in Argentinien. Von da an hatte die Familie eigentlich keine Lebensgrundlage mehr. Der ältere Bruder von René war da gerade aus dem Haus, und die Mutter hat sich überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Abiturienten, den ich hier sitzen habe, der gerade seine Schule in Argentinien beendete. Und darum sind die beiden zusammen nach New York gegangen. Das war ein Herzenswunsch von Goscinny. Das hat Flix eben sehr, sehr schön dargestellt. Diese Liebe einfach auch zur amerikanischen Kultur, zur dortigen Comic-Szene und diesen Dingen. Und dementsprechend ist die Verbindung zu seiner Mutter unglaublich intensiv gewesen, weil die ihm seinen Herzenswunsch erfüllt hat. Und soweit ich weiß, ist die dann auch, glaube ich, in New York geblieben, als er für seinen Militärdienst nach Frankreich zurück musste. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass er unmittelbar nach dem Militärdienst nicht in Europa geblieben ist, sondern wieder nach New York zurückgegangen ist. Und erst als er da beruflich gescheitert ist, ist er zurückgegangen nach Europa, wo er dann umso mehr reüssierte. Ich weiß nicht ganz genau, wann seine Mutter mitgekommen, ob sie mitgekommen ist oder ob sie später oder früher schon zurück nach Europa ging. Aber das Verhältnis war immer sehr intensiv. Natürlich auch deshalb, auch das hat Flix eben gesagt, weil es gar nicht mehr viel Verwandtschaft gab. Die Deutschen haben fast alle umgebracht. Und dass die Mutter überlebt hat, ja, ein großer Glücksfall, wie die ganze Familie, die dann in Argentinien überlebt hat. Und dass die intensiv zusammengehalten haben, überrascht mich nun überhaupt nicht. Und dass man in einer Stadt wie New York, wo man nicht viel Geld verdient, vielleicht doch noch mit der Mutter zusammenlebt, finde ich jetzt über das Psychologisieren hinaus durchaus ökonomisch nachvollziehbar.
Die Mutter ist viel später nach Paris nachgekommen und hat Goscinny dann auch unterstützt. Ich glaube, er hat, oder beziehungsweise da konnte er sich revanchieren und ihr einen Job verschaffen, einen Schreibjob. Und sie war nämlich, soweit ich das weiß, auch ziemlich vielsprachig, und die hatte auch einen gewissen Einfluss auf ihn. Also in der ganzen Zeit, in der die da zusammenlebten und er auch schon seine Arbeiten gemacht hat, hat er sie auch sehr viel um Rat gefragt, also wenn es um sprachliche Sachen ging und so. Und die Mutter hat dann wohl gerne mal gesagt, ich verstehe überhaupt nicht von Comics, ich verstehe das auch nicht so richtig, aber trotzdem, da und da, das musst du mir erklären. Und das hat ihm dann wohl auch geholfen, seine Texte einfach noch viel präziser auszuarbeiten. Und ja, es gab eine enge Bindung, aber ich denke auch, das liegt einfach auch daran, es war wirtschaftlich ziemlich schwierig und eben es gab nicht viel Familie, und dann sind das natürlich enge Bande.
Mhm. Er hat diese Wochenzeitschrift Pilote, von der schon die Rede war, Ende der 50er mit Uderzo und anderen gegründet und da Comics auch von jungen Autoren veröffentlicht und Asterix, glaube ich, überhaupt dafür erst entwickelt, erstmal für diese Wochenzeitschrift. Wie muss man sich diese franco-belgische Comicszene damals vorstellen? Denn es ist ja eine Zeit, in der den meisten Erwachsenen diese Heftchen als Schund galten.
Also ich meine, es fing ja schon in den USA an, dass er dort Giger kennengelernt hat, einen wichtigen Autor, belgischen Autor. Und der hat ihn nämlich dann, also weil wir vorhin die Frage hatten, wie das eigentlich kam mit den Kontakten, das war tatsächlich so ein, er lernt jemanden kennen, der stellt ihm den vor und den vor und den vor. Und über diesen Giger hat er Maurice kennengelernt, auch einer von diesen wichtigen belgischen Autoren. Und in Belgien kannte er dann weitere. Und so kam eins zum anderen. Ich würde sagen, da war viel Zufall dabei. Und diese franco-belgische Comic-Szene bis dahin war ja tatsächlich, wandte sich viel an Kinder. Also da gab es dann Spirou und da gab es auch schon Lucky Luke von Maurice. Und ja, es war mehr so Familien-Kinder-Geschichten. Und das wurde dann halt später in den 60er Jahren und gerade mit Pilot auch erwachsener. Und ich meine, schon Asterix ist ja was, Das können Kinder lesen und Kinder haben Spaß daran. Das können aber Erwachsene lesen, weil es so vielschichtig ist und die da auch noch ihre ganzen Anspielungen finden und ihre historischen Verweise. Und durch die Autorinnen und Autoren, die Goscinny dann bei Pilot auch mitversammelt hat, wurde der Comic dann ja auch weiter erwachsen.
Und so wie Asterix diese verständliche Handlung einerseits hat, die auch Kinder nachvollziehen können, und diese subtilen Anspielungen für Ältere, verbindet ja auch etwa der kleine Nick so diese kindliche und eine erwachsene Perspektive. Hat Goscinny das wohl bewusst bedacht? War das sein Ziel?
Darüber kann man immer nur spekulieren. Also ob das wirklich ein Ziel ist. Ich glaube, er hatte einfach Spaß daran, für ein breites Publikum zu arbeiten. Wir hatten ja schon davon gesprochen, dass er eben international aufgewachsen ist. Und ich glaube, gerade als Klassenclown in solchen Situationen merkt man, welcher Gag bei wem ankommt. Und ich selber habe das beim Schreiben immer wieder gemerkt, wenn ich Humor mache nur für ein spezifisch deutsches Publikum, kann ich andere Gags oder andere Wortspiele machen, als wenn ich eben internationaler denken muss. Wenn ich einen Lucky Luke Band schreibe, muss ich immer mitdenken, dass es eben auch Franzosen und Belgier und Dänen und Schweden und Spanier genauso mitlesen, und bestimmte Witze funktionieren dann da nicht und andere umso besser. Also das heißt, man muss gucken, wie erzähle ich eine Geschichte, dass sie international, also breit verstanden wird. Und das war sein großes Können. Und eben nicht nur international, sondern eben auch in allen Altersstufen.
Wobei man da noch ergänzen muss, dass er schon, glaube ich, sehr zielgerichtet darüber nachgedacht hat, dass er sich an mehrere Generationen wenden sollte. Kleiner Nick ist insofern ein interessantes Beispiel, weil der zuerst als Comic entstanden ist, bevor die Form, die wir heute alle kennen, daraus geworden ist. Also die erzählten Geschichten, zu denen Sompé dann Zeichnungen gemacht hat. Aber die allerersten Kleine Nick-Folgen sind für eine belgische Zeitung gemacht worden, in Comicstrip-Form. Und das war im Endeffekt ein anderes Zielpublikum als das, was dann später die Geschichten erzählt bekam. Die Geschichten waren auch für Zeitungen geschrieben, aber für die Wochenendbeilagen. Und dementsprechend hatte man damit vor allem ein erwachsenes Publikum in diesen Beilagen. Während die kleinen Nick-Comics sich deutlich mehr an Kinder richteten. Und das kann man auch dem Tenor dieser Geschichten wunderbar ablesen. Und bei Asterix war es so, dass Pilot eine strategische Gründung gewesen ist. Es tut mir natürlich unglaublich leid, das jetzt hier im mehr oder minder öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen zu müssen. Aber das war Radio Luxemburg, die Idee dazu hatten. Und die hatten von Anfang an vorgegeben, sucht uns bitte ein neues Segment. Und zwar bitte die Leute, die uns hören. Und das waren Jugendliche oder sagen wir ruhig Halbstarke und junge Erwachsene. Und für die wurde Pilot konzipiert. Darum gab es da Fliegercomics drin und Piratencomics und all das, was ansonsten im franco-belgischen Raum noch nicht so richtig angekommen war, weil es als zu ernsthaft oder zu technisch oder was auch immer galt. Und das Wunderbare an Asterix ist das wiederum genau das, was jetzt eben beschrieben wurde, dass man es wirklich egal in welcher Altersstufe auf irgendeinem Level wundervoll lesen kann, und darin besteht die große Geschicklichkeit. Aber die Überlegung von Goscinny bei Asterix richtete sich ganz klar auf Leute zwischen 12 und 22.
Lassen Sie uns versuchen, seinen Stil so ein bisschen einzufangen. Also er hat ja mit sehr unterschiedlichen Zeichnern gearbeitet. Wir haben sie schon genannt, Uderzo, Maurice, Sompé, Tabary, mit dem er den Isnogut gemacht hat, auch mit anderen Größen. Ich glaube, mit Franquin hat er auch Sachen gemacht. Oder der war zumindest ihm bekannt, und sie haben bei Pilot zusammengearbeitet. Also der
später haben eine Serie zusammen gemacht, Modeste Pompon.
Der später das Masopilami erfand, oder Greg. Was macht den Stil von Goscinny aus? Was ist an einer Western-Parodie wie Lucky Luke typisch Goscinny?
Nehmen wir es im Unterschied zu dem, was Lucky Luke war, bevor Goscinny als Texter dazugestoßen ist. Das war ja eine Serie, die Morris alleine gemacht hat von 1948 an. Und erst 6 Jahre oder 8 Jahre später ist Goscinny dazugestoßen. Es gibt wunderbare Geschichten, die Morris erzählt hat. Aber was diesen Geschichten fehlt, ist einmal der Anspielungsreichtum, mit dem Goscinny diese Geschichten gewürzt hat. Es ist nicht so, dass es nicht schon Westernhelden gegeben hat, die auch Morris verwendet hat. Die Daltons beispielsweise hatte er zuerst in einer Geschichte drin. Aber Goscinny hat überhaupt erst erkannt, dass mit diesen 4 mehr oder minder tölpelhaften Verbrechern eine wirklich fantastische Truppe als Gegenspieler da ist und hat sie immer wieder eingesetzt, während Morris sie in dem allerersten Daltons-Abenteuer noch einfach umgebracht hat. Das waren noch Comics, in denen getötet wurde. Die wurden erschossen am Ende. Und Goscinny hatte die wunderbare Idee, sie als Cousins der ursprünglichen Daltons wieder aufzuerwecken und dann zu diesen wunderbar albernen Figuren zu machen, die natürlich nie mehr getötet wurden, mit denen es nie mehr ernsthaft Probleme um Leib und Leben gab und die trotzdem als Gegner sehr, sehr interessant waren. Und diese Fähigkeit, genau zu sehen, was man aus einem bestimmten Erzählzusammenhang machen kann, wie man auch Sachen wieder aufnehmen kann. Das ist bei Asterix faszinierend zu beobachten, was in jedem Band vorkommt, wie Piraten beispielsweise, natürlich das gallische Dorf und diese Dinge, oder wer dann nur alle 5 oder 6 Hefte oder alle 10 Hefte mal eingesetzt wird. Aber gute Figuren kommen wieder. Und das war genau das, was die Zeichner, mit denen Goscinny zusammengearbeitet hat, vermutlich wussten, dass sie das nicht annähernd so gut konnten. Und darum hat Morris auch erst wieder mit anderen Leuten zusammengearbeitet, als Goscinny gestorben war. Der hätte seinen Lebtag gerne mit diesem Mann weitergearbeitet. So toll schrieb niemand.
Verbindet seine Figuren vielleicht auch eine bestimmte Weltsicht oder ein Menschenbild? Also beim kleinen Nick zum Beispiel habe ich immer so eine Wärme empfunden. Das hat einem wohlgetan, in diese Welt einzutauchen. Oder wenn man an die Gallier denkt, da entstehen die Komiker oft aus der Dusseligkeit der Protagonisten, aus der Beschränktheit von Obelix und der Eitelkeit von Cäsar und dem Chauvinismus der Gallier, auf den wir vielleicht noch kommen. Aber böse sind die nicht.
Nee, in den Geschichten von Goscinny gibt es wenig Bosheit. Da gibt es wenig Sarkasmus und wenig Dunkelheit. Sondern er hat versucht, immer was Helles zu machen, was Freundliches, was Verbindendes und Verständnis füreinander zu entwickeln. Und selbst Lucky Luke, der irgendwie 100-mal die Daltons zurück ins Gefängnis bringt, macht das immer mit einem Wohlwollen und ist nie sauer auf die. Also ich glaube, dass diese, Sie haben es schon richtig gesagt, diese Wärme, die da drin steckt, dieses Miteinander feiern am Ende der Geschichte. Wir haben ein Lagerfeuer, alle sitzen beieinander. Wir haben bei Asterix immer wieder die Begegnung mit anderen Regionen, Menschen aus anderen Regionen, anderen Ländern, anderen Kulturen. Und das ist immer ein, wir gucken mal, wie wir was miteinander anfangen können. Ja, wir sind alle unterschiedlich. Ja, alle Römer spinnen, aber wir halt ganz genauso. Und das ist das verbindende Element.
Weiß man eigentlich, Frau Buchholz, wie er gearbeitet hat? Also war der schnell oder hat er lang getüftelt und immer wieder umgeschrieben und so weiter? Was weiß man darüber? Ich glaube, seine Schreibmaschine hat viel geklappert von morgens bis abends.
Ja, das glaube ich auch. Also der muss wahnsinnig produktiv gewesen sein. Also ich hatte gerade noch irgendwo gelesen, dass er wohl so einen Tagesablauf hatte, wie da hat er dann morgens erstmal 2 Stunden an Asterix geschrieben, dann nochmal 2 Stunden an Lucky Luke und dann nochmal den Rest des Tages am kleinen Nick oder andersrum. Und ich glaube, er hat schon viel recherchiert und viel, er wusste einfach auch schon viel. Also da steckt viel Arbeit drin, aber er war einfach auch ein wahnsinnig produktiver Mensch und wahrscheinlich auch so eine Art Arbeitstier, kann man vielleicht auch sagen. Also ich glaube aber schon, dass er das auch wollte und dass ihm das auch so viel Spaß gemacht hat. Und wenn man mal guckt, mit wem er zusammengearbeitet hat, also diese 3 wichtigsten Leute, von denen wir jetzt gesprochen haben, also Uderzo und Saint-Pé und Maurice, mit denen war er ja auch befreundet. Also das waren ja nicht reine Arbeitsbeziehungen, das waren Leute, die hat er durch glückliche Zufälle kennengelernt und dann war er richtig befreundet mit denen. Und sowas schafft natürlich ja auch nochmal eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Da kann man sich ja noch mit vollem Herzen reinstürzen. Und vielleicht hat er sich ja auch am Ende zu sehr mit dem Herzen in alles reingestürzt.
Ich wollte gerade sagen, also er hat einfach über sehr viele Jahre sehr viel gearbeitet. Also muss man sich Goscinny auch als jemanden vorstellen, der von seinen Comics, seinen Schöpfungen besessen war oder jedenfalls enorm ehrgeizig, später auch im Trickfilmbereich und so?
Ehrgeizig auf jeden Fall. Aber Trickfilm war seine große geheime Leidenschaft oder am Ende gar nicht mehr so geheim. Er wollte eben zu Walt Disney, das ist ja auch schon gesagt worden. Und das war sein Traum. Und dafür hat es nicht gereicht. Und daraus sind dann Comics geworden. Gut für uns, überhaupt keine Frage. Den Trickfilmzeichner hat es auch ansonsten ganz tolle gegeben. Und ich habe keine Ahnung, ob der fantastische Erzähler Goscinny im Trickfilm genauso gut aufgehoben gewesen wäre. Aber dementsprechend hat er sich auf jeden Fall begeistern können für bestimmte Dinge. Aber komplette Identifikation, sodass es kein Privatleben mehr gegeben hätte, das muss man sich auch nicht so vorstellen. Es war ein vielseitig kulturell interessierter Mensch, hat seine Familie geliebt und hat Reisen unternommen, natürlich bisweilen das auch wiederum genutzt für seine eigenen Zwecke. Ein Workaholic zweifelsohne, aber jemand, der die schönen Seiten des Lebens auch genießen konnte, gerade weil er wusste, wie unglaublich gefährdet all das ist. Das konnte er biografisch nicht abstreifen.
Asterix und Co. Was machte René Goscinny so erfolgreich, der morgen 100 Jahre alt würde? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum die Journalistin Barbara Buchholz, Andreas Platthaus, Literaturredakteur bei der FAZ und der Comiczeichner und Autor Flix. Flix, wir sprechen immer von ihm als Autor, oder ich habe das jetzt immer gemacht. Es ist auch oft die Rede von dem Szenaristen Goscinny. Was macht ein Szenarist genau? Das ist ja ein bisschen was anderes als ein Autor, ne?
Ja, ein Autor schreibt die Geschichte und ein Szenarist zerlegt es in einzelne Szenen, wie der Name das schon sagt. Letztes Jahr hatten wir in Berlin eine große Uderzo-Ausstellung gemacht und wir hatten das Glück, unter anderem Originalskripte von Goscinny ausleihen zu können, um eben die zeigen zu können. Auch eine Schreibmaschine von ihm hatten wir ausleihen können. Und da konnte man sehr gut sehen, wie er arbeitet. Das heißt also, wenn er schreibt, schreibt er keinen Fließtext wie ein Roman, sondern jedes Blatt ist in der Mitte geteilt. Wir haben dann einzelne Blöcke. Links steht dann erst, was in dem ersten Bild der Comicseite zu sehen ist. Rechts steht, was die Figuren sagen. Dann drunter zweites Bild, was passiert im Bild, was sagen die Figuren und so weiter. Und so schreibt er eben eine Art Drehbuch für die einzelnen Geschichten, für die Comicseiten, wo genau schon festgelegt ist oder beschrieben ist, was der Zeichner sich vorstellen soll. Und ich glaube, das Besondere daran ist, weil das ist gar nicht einfach, sich immer was einfallen zu lassen, ist der große Vorteil, dass er selber zeichnen konnte. Also, wie gesagt, andere konnten es besser, aber er konnte es eben gut genug, um sich in Comics reinzudenken und eine bildliche, sehr bildliche Vorstellung zu haben, die er dann eben in ein paar Worten beschreiben kann, sodass man diese Information vom einen Kopf in den anderen transportieren kann und der Zeichner loslegen kann.
Ich muss jetzt gerade an den Anfang von einem Asterix-Band denken. Ich glaube, das ist die große Überfahrt, der eben nicht mit dem Dorf anfängt, sondern das sind erstmal weiße Seiten, ja, weil das Wikingerboot durch den Nebel fährt.
Die erste Seite ist komplett weiß. Wir haben nur die Sprechblasen. Wir hören einen heulenden Hund, der Wuh-Wuh macht und in das O hat so einen Schrägstrich, sodass man weiß, okay, der kommt irgendwie aus dem nordischen Land. Und das ist natürlich eine Seite, die der Zeichner liebt.
Weil und da hätte ich jetzt aber zum Beispiel gedacht, das war bestimmt Uderzos Idee. Aber nein, wenn der Szenarist sich das überlegt, könnte das auch Goscinny gewesen sein.
Ganz sicher, ganz sicher. Also es gibt ja auch so ein berühmtes Bild, wo man irgendwie sieht, Goscinny, der sich eine Geschichte ausdenkt, mit zwei Fingern in die Schreibmaschine tickert und sagt, wir machen hunderte von römischen Soldaten und Galeeren und Elefanten und so weiter. Und daneben sieht man eben Uderzo, der sich so mit dem Finger an die Stirn tippt und sagt, du spinnst doch wohl und sagt, nein, wir machen ein Abenteuer, nur Asterix und Obelix auf einer einsamen Insel. Der Zeichner wünscht sich was anderes als der Autor und es ist natürlich sehr leicht hinzuschreiben, 1000 römische Soldaten, aber die zu zeichnen, man ist eine Weile beschäftigt.
Ich habe für diese Sendung in den letzten Tagen nach sehr langer Zeit nochmal viel Lucky Luke und Asterix und andere Goscinny-Comics gelesen und ich war wirklich erstaunt, wie oft ich laut lachen musste. Ich dachte, ich bin da rausgewachsen oder es ist älter geworden, aber lassen Sie uns über seinen Witz noch ein bisschen sprechen. Haben Sie Lieblingspointen, über die Sie immer wieder lachen, Frau Buchholz?
Also ich habe auf jeden Fall das Album Asterix bei den Briten. Das ist eins meiner Lieblinge. Und da sind einfach so viele Pointen drin. Allein wie dieser Witz ist ja oft so ein lustiger Slapstick-Witz, aber in dem Fall ist es halt auch sehr britisch. Der 5-Uhr-Tee oder also der, wenn sie dann die Gallier mit den Römern in der Schlacht sind und dann plötzlich, nee, die Briten mit den Galliern, mit den Römern, Entschuldigung. Und dann plötzlich, oh, es ist 5 Uhr, wir müssen jetzt Pause machen. Und dann müssen sie ihr heißes Wasser mit einem Wölkchen Milch drin trinken. Ja, allerlei solche Anspielungen oder das warme Bier oder die Sperrstunde im Pub und ich meine alles totale Klischees, aber so schön seziert oder auch der Rasen, der da mit so einer Minisichel zing glatt gemacht wird, sehr, sehr schön. Und ganz ähnlich hat er das auch in einem Lucky Luke Album, nämlich das Greenhorn. Es funktioniert einfach so richtig gut mit diesem britischen Humor, da ist es ja genauso, da kommt dann dieser junge Brite super geschnöselt in den wilden Westen und kommt da mit seinem Fuchsjagdreitanzug und steigt dann da auf so ein Westernpferd und es ist einfach so komisch, dass es auch heute noch funktioniert.
Das sind jetzt zum einen diese ganzen Anspielungen, das andere, ich glaube, das klang auch schon an, ist vielleicht, dass er ein Meister des Running Gags und der endlosen Variation war. Also die Piraten in Asterix, die immer wieder mit ihrem Schiff untergehen und Trubadix, der immer wieder verprügelt wird und die Streitereien im Dorf und Obelix, der halt nicht dick sein wird, aber gern auch Zaubertrank möchte, all das. Warum wird ein Witz nicht langweilig, Herr Platthaus, wenn man ihn immer wieder macht?
Gerade weil es ein Prinzip des Erzählens ist, man in bestimmte Dinge gerne sich wieder hineinbegibt. Und gerade im Comic ist das geradezu der Modus Vivendi, mit dem die ersten Comics überhaupt gearbeitet haben. Das Schöne am Zeitungscomic, und dafür sind Comics ja entwickelt worden Ende des 19. Jahrhunderts, ist, dass sie eine Art ruhenden Pol in einer sich ansonsten ständig verändernden Nachrichtenwelt darstellten. In den Zeitungen waren das die Wochenendbeilagen, die einfach sich an die angenehmen Seiten des Lebens wendeten und die Leser zufriedenstellen wollten mit wirklich schönen Dingen. Und da gehörten die Comic-Serien mit dazu und je häufiger man sich in diese sehr vertraute Welt hineinbegab, die immer wieder bei Null ansetzt, keine Lerneffekte erzielt, zumindest im Regelfalle nicht, also immer wieder die Charakteristika der einzelnen Figuren neu und neu aber eben immer wieder alt erzählt. Das ist das wirklich bemerkenswerte Erfolgsrezept, den der Comic entwickelt hat. Die Peanuts machen keine Entwicklung durch. Calvin und Hobbes machen keine großen Entwicklungen durch. Asterix setzt in gewisser Weise auch immer wieder im Jahr 50 an. Obwohl natürlich, wenn wir alle Asterix-Abenteuer aufaddieren, wir mittlerweile längst jenseits von Christi Geburt angekommen sein müssen. Wir müssen nicht mit Realismus rechnen in diesen Dingen. Wir müssen mit dem Vertrautesten überhaupt rechnen. Und genau dazu tragen diese Elemente bei, uns immer wieder zu sagen, ah, das ist diese Welt, wo jetzt gleich die Piraten um dieses Kap herumkommen oder wo die Römer 2-3 Waldkilometer weiter eben ihre befestigten Lager haben und wir wissen, wenn die Gallier rausgehen, werden sie entweder auf Wildschweine treffen oder auf Römer. Und darauf freuen wir uns bereits, wenn sie das Tor verlassen.
Bei Lucky Luke sind es Figuren wie die verbrecherischen Gebrüder Dalton mit dem cholerischen Joe und dem verfressenen Averell oder der dämliche Gefängnishund Rantanplan. Als Gegensatz eben zu Lucky Lukes schlauem Pferd Jolly Jumper. Wie kreiert man solche Figuren, Flix, bei denen man quasi schon lacht, wenn sie nur die Bühne betreten?
Oh, das ist schwer. Ich glaube, da gibt es auch gar kein Patentrezept dazu. Wichtig ist dabei, dass sie wirklich wiedererkennbar sind. Und da gehört das Handeln genauso dazu wie die Optik. Also, dass Obelix aussieht, wie er aussieht, dass er seine Hose bis über die Brust trägt, das muss er einfach machen. Ja? Und er muss sich immer zu als nicht dick sehen. Er muss natürlich die nicht kapieren, dass die anderen die Hinkelsteine nicht tragen können. Also, man weiß immer sofort, okay, der ist halt als Kind in den Topf mit Zaubertrank reingefallen. Und das muss man ja sich einfallen lassen. Und da hatte Goscinny wirklich eine Gabe, solche Figuren zu finden. Und entweder, weiß ich nicht, hat er die in seinem Umfeld entdeckt und daraus was abgeleitet? Hat sie vielleicht auch in sich selber entdeckt und Schwächen gesehen oder Stärken gesehen und die so zusammengemischt, dass es in Figuren passt? Auf jeden Fall, leider, wenn es ein Rezept dafür gäbe, ich würde alles dafür geben, mindestens eine Ausgabe davon zu haben und das selber machen zu können.
Dass Asterix zum Beispiel früh von Erwachsenen auch und von Lehrern akzeptiert wurde, liegt natürlich an den lateinischen Zitaten. Historische Bezüge hat er aber ja ohnehin geliebt, also Julius Caesar und Kleopatra und bei Lucky Luke sind es dann Billy the Kid und Jesse James. Was hat ihn da motiviert?
Wahrscheinlich schon die Freude an etwas, was ihn selber sehr stark fasziniert hat. Ich kenne jetzt nicht den Bildungsweg, außer dass ich weiß, dass er Abitur gemacht hat in Argentinien von René Goscinny. Aber ich weiß, dass er ein begeisterter Leser historischer Romane und natürlich auch von Tatsachenberichten und Sachbüchern gewesen ist. Natürlich teilweise später dann auch dadurch getrieben, dass er da wieder Informationen für seine eigenen Geschichten herauszog. Aber ich denke, wenn ihm das gar keinen Spaß gemacht hätte, wäre er auch nicht auf diesen wunderbaren Gedanken gekommen, all diese historischen Dinge mit reinzunehmen. Wir können ja noch eine Serie, die nicht so populär ist, aber die Asterix unmittelbar vorausging, nennen, nämlich Umpapa, eine Serie, die in der französischen Kolonialzeit in Nordamerika angesiedelt ist. Oder die Ritter Serie Belloir, die er in den 50er Jahren geschrieben hat. Also das alles ist überwiegend historisch verankert. Ist nur gut, ist ja nun auch etwas, was, sagen wir, in einer seltsam imaginären Welt des Orients in früheren Jahrhunderten spielt. Das heißt, diese Liebe zu den historischen Figuren und zu den vielen, vielen Anspielungen, die ist schon, glaube ich, ganz tief in ihm angelegt. Und das hat er wahrscheinlich auch irgendwann als eine Art von Sonderrolle für sich begriffen und hat es damit immer weiter kultiviert. Und dementsprechend fühlt man sich auch selber sehr ernst genommen als Leser oder als Leserin, weil man weiß einfach, der traut einem zu, diese Dinge zu verstehen oder überhaupt nur den Spaß daran zu entwickeln.
Wir hatten schon von der internationalen Wirkung und dass diese französischen, diese gallischen Helden auf der ganzen Welt verstanden wurden, weil Goscinny wohl einfach mit denen universelle Themen behandelt hat. Und dann wurden sie übersetzt. Wie sehr ist der deutsche Asterix oder Lucky Luke dann noch Goscinny?
Ja, der drastischste Fall ist natürlich die erste Übersetzung von Asterix, die es in Deutschland gegeben hat.
Oh, bei Kauka.
Fix und Foxy bei Kauka. Und das hatte tatsächlich gar nichts mehr mit Goscinny zu tun, weil da die Gallier übersetzt wurden in einen germanischen Stamm. Und Asterix hieß plötzlich Siggi und Obelix sollte Barbaras heißen. Und die Römer waren Besatzungsarmeen, die eine seltsame germanische kleine Ortschaft eben umgaben. Das war alles auf die Bundesrepublik mit ihren 4 Besatzungszonen und sowas abgestellt. Und das war etwas, das wurde in Frankreich erst überhaupt nicht bemerkt. Und als es bemerkt wurde, hat Kauka diese Rechte sofort verloren. Und dadurch überhaupt ist es Asterix dann beim heutigen deutschen Verlag gelandet und dieses Multimillionengeschäft dann eben dorthin gegangen. Weil die einfach etwas anderes aus Asterix machen wollten, als es tatsächlich war. Und es ist natürlich nicht möglich, jede Anspielung aus dem Französischen ins Deutsche zu retten, aber genauso würde ich behaupten, ist sehr, sehr viel ins Deutsche dazugekommen, wo ich sagen würde, ja, wenn ich es jetzt vergleiche, nachdem ich Französisch gelernt habe, sind einige Sachen sehr, sehr gut.
Ich sehe das auch so. Und also nach meinem Wissen ist zum Beispiel Deutschland der zweitwichtigste Markt für Asterix nach Frankreich. Und ich glaube auf jeden Fall einen ganz wichtigen Anteil daran hat schon erstmal Gudrun Pendorf und heute sicherlich Klaus Jürgen. Aber Gudrun Pendorf als Übersetzerin, die ist mindestens gleichzusetzen mit Erika Fuchs. Die ist einfach dafür verantwortlich, dass es so viele von diesen Wortspielen auch in unsere Sprache geschafft haben. Und viele von diesen Anspielungen kann man ja gar nicht direkt übersetzen. Die muss man übertragen. Und das hat sie einfach sehr gut gemacht. Und ich glaube, darum funktioniert das auch so. In anderen Ländern wird es nicht anders sein. Aber ich glaube, ein Comic, der so stark über die Sprache funktioniert, also die Bilder sind kongenial und das funktioniert natürlich zusammen. Aber die Sprache und der Sprachwitz sind so wichtig, dass bei einer Übersetzung einfach auch wahnsinnig wichtig ist. Und weil wir es vorhin von dieser fürchterlichen Verhunzung bei Kauka hatten, seitdem, soweit ich weiß, lässt sich der französische Verlag auch die Übersetzung erstmal wieder zurück übersetzen, um das genau zu kontrollieren, was da gemacht wird, dass es da nicht mehr so ein Eigenleben gibt. Also natürlich muss sich der Originaltext ein bisschen verändern, damit er im Deutschen funktioniert, für unser Beispiel. Aber die Grundhaltung, der Grundwitz und die Grundaussage und wie die Figuren sind, das muss natürlich erhalten bleiben. Und wenn ich beide Sachen lese, also beide Sprachen, Französisch und Deutsch, dann habe ich auch das Gefühl, das ist so. Das wird ein Geheimnis des Erfolges sein.
Vielleicht sprechen wir noch kurz an, wie gut diese Geschichten aus den 60ern, 70ern gealtert sind. Es gab damals noch den schwarzen Piraten mit den dicken Lippen, der kein R sprechen kann, oder der schwarze Diener bei Lucky Luke, der auch nicht hinterfragt wird. Muss man solche Dinge Goscinny zum Vorwurf machen? Hätte er da weiter sein können?
Nein, also Vorwurf halte ich für falsch. Er ist ein Kind seiner Zeit. Er hat die Dinge gemacht, die zu der Zeit angesagt waren oder auch normal waren. Ja, es gibt Abenteuer, die haben rassistische Seiten oder rassistische Anteile darin. Die Darstellung der chinesischen Arbeiter zum Beispiel bei Lucky Luke, die in der Wäscherei sind, oder ein Album, was in Chinatown spielt, eieiei. Also das ist schon ein bisschen schwierig aus heutiger Sicht. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, man darf aus meiner Sicht Künstler nicht an einem Werk oder an einer Sache festmachen, sondern wir gucken uns den gesamten Bogen an. Und wenn wir zum Beispiel uns die indigene Urbevölkerung angucken, die in den Lucky Luke-Bänden auftaucht und die eben nicht einheitlich dargestellt wird, sondern Lucky Luke trifft auf verschiedene Stämme, die jeweils eine eigene Charakteristik haben. Und es gibt welche, die sind furchtbar doof, andere sind super clever. Es gibt Abenteuer, da verlieren die indigenen Bevölkerungsleute. Es gibt andere Abenteuer, da ziehen die Siedler über den Tisch. Also es gibt dort alles und diese Entwicklung darin ist genauso. Und man sieht es zum Beispiel auch am Frauenbild in Asterix. Wesentlicher Punkt, im Grunde ist das gallische Dorf, so wie wir es am Anfang kennenlernen, eine reine Männergesellschaft, wie es auch in fast allen franco-belgischen Comics zu der Zeit ist. Also das ist bei Tim und Struppi nicht anders, das ist bei Spirou nicht anders. Das sind halt Männer und im Lauf der Jahre verändert sich das. Also die Frau von Majestix kriegt eine größere Rolle, Gute Miene taucht immer öfter auf. Die Frau von Methusalix, von der wir den Namen nicht wissen, taucht immer mehr auf, kriegt größere Anteile. Irgendwann kommt sogar Maestria in das Dorf, um den Galliern Feminismus beizubringen. Das hat alles Uder So dann geschrieben, also nicht Goscinny, aber eben in dieser Serie. Das entwickelt sich. Das muss man auch nicht alles super finden, wie er das gemacht hat. Man merkt, die sind halt in einer bestimmten Zeit geboren, aber die verändern sich und gehen mit und versuchen etwas. Und ich finde, das ist immer das Beste, was Menschen machen können. Sie versuchen etwas zu lernen.
Und ich dachte noch über die Nationalitäten nach, die Stereotype, die da eine Rolle spielen, die Klischees, also die melancholischen Spanier und die leicht beleidigten Korsen und die fußballbegeisterten Briten, die ansonsten, wir hatten es, so steif sind und nicht kochen können, die pedantischen Schweizer. Alles überzeichnete Klischees, aber die kommen alle miteinander klar und schließen Freundschaften. Also war Goscinny auch ein Europäer?
Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht, ja. Ich weiß, dass Uder So und Goscinny sich immer als unpolitische Menschen dargestellt haben. Und ich glaube, was Parteipolitik angeht, mag das auch so gewesen sein. Aber wenn man sich das Werk anguckt, gerade Asterix ist für mich ein sowohl humanistischer als auch europäischer Comic, der zur Einheit, der Zusammenarbeit, der eben nicht zur Gleichmacherei aufruft, aber zur Wahrnehmung der Unterschiede, Schätzen der Unterschiede und das Ableiten verschiedener Stärken daraus. Und das ist ein Aufruf, den wir uns heute wirklich dick hinter die Ohren schreiben können.
Ich weiß noch, wie ich als Kind Asterix entdeckt habe. Und ich war schon gerührt oder fasziniert, als meine ältere Tochter 30 Jahre später dann auch mit den Bänden im Sessel saß. Also Goscinny ist da so ein bisschen wie die Beatles in der Musik, die von jeder Generation neu entdeckt werden. Aber geht das immer so weiter? Also sind Asterix und Lucky Luke verglichen etwa jetzt heute mit den Mangas, sind die popkulturell noch relevant?
Na, sicherlich nicht mehr so in der Breite, wie es eben in den 60ern Jahren war, würde ich sagen. Einfach, weil es viel mehr Konkurrenzmedien heute gibt. Die Kinder heute haben eine größere Auswahl als damals. Und wenn man damals eben in einem Comic einen Cowboy in den Sonnenuntergang reiten sehen, dann war das eine Sensation. Heute macht es jede Netflix-Serie dreimal. Das ist nicht mehr das Besondere. Aber alle diese Serien versuchen, in der Jetztzeit weiter zu bestehen und eben sich zu erneuern. Bei Lucky Luke sind es die Hommagebände, die das Universum öffnen. Gleichzeitig wird die Serie traditionell weitergesetzt durch HD. Bei Asterix ist es genauso, also es wird genauso weiterentwickelt. Hommagebände gibt es noch nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass es die irgendwann auch gibt.
Also Hommagebände meinen Sie von jungen, heutigen Zeichnern, die
ganz
eben
genau
das aufgreifen?
Und so dieser Serie nochmal einen frischen Blick geben. Gleichzeitig gab es jetzt diese fantastische Netflix-Serie Kampf der Häuptlinge, wo in 5 Teilen wirklich ganz, ganz großartig und zum ersten Mal aus meiner Sicht seit Asterix erobert Rom wirklich ein lustiger Asterix-Zeichentrickfilm gemacht wurde, den ich mit meiner Tochter geguckt habe, der komplett computeranimiert ist. Und wir hatten beide unseren Spaß. Und ich merkte auf einmal, okay, die war 8 in dem Moment, die liebt das, die wird da auch weiter dranbleiben. Und so kommt es in die Jetztzeit.
Und wenn man ansonsten in die heutige Comicwelt blickt, die ja sehr viel mehr an Bedeutung gewonnen hat im Vergleich zu früher, also man denke auch an die Graphic Novels, zu allen möglichen, auch historischen Themen in allen denkbaren Stilen, teils populär, teils Subkultur. Spürt man da irgendwie den Einfluss von René Goscinny noch?
Ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht abzustreifen, denn die allermeisten Menschen, die jetzt gerade an Comics arbeiten, zumindest in Europa, sind mit Asterix aufgewachsen. Und das heißt überhaupt nicht, dass die so erzählen müssen wie Goscinny, dass die so zeichnen müssten wie Uderzo. Aber die haben begriffen, dass es Möglichkeiten gibt, mit dem Comic etwas zu erzählen, was nicht einfach als Buch zu schreiben ist, was nicht einfach als Film abzudrehen ist, sondern dass es eine spezifische Erzählweise gibt, die im Comic ganz besonders gut funktioniert. Und das hat Goscinny verstanden, wie wenige andere Leute. Und genau so hat er gearbeitet. Darum sind die Dinge, die er als Texte geschrieben hat, zwar auch ganz brillant, ist ein wunderbarer Schriftsteller, aber ganz anders. Darum ist der kleine Nick so herrlich melancholisch nostalgisch. Asterix ist überhaupt nicht nostalgisch und auch nicht melancholisch. Dementsprechend, da wusste er schon sehr genau, was man erzählt kann, wofür Worte taugen und was aber als Comic ganz, ganz bilderreich, sehr, sehr actionbetont und so etwas gebracht werden muss. Und das ist, glaube ich, einer Generation von Comiczeichnern, aber einer, mindestens 3 Generationen von Comiczeichnern in Fleisch und Blut übergegangen. Flix ist dafür ein Beispiel in Deutschland, aber wir können die Franzosen natürlich sofort dazu nehmen. Die ganze, mittlerweile auch nicht mehr ganz so junge Comic-Generation, die in den 90er oder Nuller Jahren groß geworden ist, ob das Christophe Blain ist, ob das David B. ist, ob das Charles Berberian ist, ob das Marjane Trappi gewesen ist, die haben alle mit Asterix in gewisser Weise lesen gelernt und die haben Asterix immer weiter gelesen. Und auch wenn die nie wie Asterix gezeichnet haben, merkt man diese Faszination und in den Interviews, die man mit ihnen liest oder den Gesprächen, die man mit ihnen privat führt, ist das eine der absoluten Bezugsgrößen, genau wie Tim und Struppi. Es gibt Klassiker, die gehen nicht verloren und die werden hundertprozentig auch in ein paar Jahrzehnten noch weiter gelesen werden, einfach weil sie qualitativ so herausragend sind, dass sie immer wieder ein neues Publikum finden. Werden. Vielleicht nicht mehr ein Millionenpublikum, wie es bei Asterix immer noch der Fall ist und das seit 50 Jahren. Aber Hunderttausende, da würde ich sagen, das erlebe ich noch, bis ich sterbe.
Was wäre Ihr Lesetipp für Comic-Muffel oder auch junge Leserinnen und Leser, die Goscinnys Oeuvre noch nicht entdeckt haben? Frau Buchholz?
Asterix bei den Briten.
Obelix GmbH und Co. KG.
Ja, jetzt muss ich natürlich irgendwo neben die Asterix-Serie gehen, damit wir auch diesen wunderbaren Autor der anderen Sachen stark machen. Ich mag so viele Lucky Luke-Sachen gerne, dass es da einem wirklich sehr, sehr schwer fällt, da wieder was konkret rauszunehmen. Aber den Großfürsten finde ich ein ganz fantastisches Album. Also wenn man jetzt auch ein bisschen mal klischeegeladene Russen haben möchte, die aber mit den Amerikanern doch erstaunlich gut auskommen, ist man damit sehr gut aufgehoben.
Entschuldigung, ich hätte noch einen Filmtipp. Der kleine Nick und das große Glück.
Oh ja.
Ein Animationsfilm. Und ich finde das besonders schön, weil wir ja vorhin schon gehört haben, dass der Animationsfilm auch so ein bisschen seine geheime Leidenschaft war. Und dieser Film dreht sich um die Freundschaft zwischen Goscinny und Sempé und um die Kreation des kleinen Nick und ist so eine Vermischung zwischen ja, der Lebensgeschichte von diesen beiden oder einfach die Geschichte, wie sie zusammenfanden und wie sie dann den kleinen Nick erfunden haben und dazwischen immer so kleine Episoden über den kleinen Nick. Und auch das Kapitel Zweiter Weltkrieg und Shoah und so kommt auch drin vor. Und es ist alles für Kinder auch gemacht und erklärt und ist einfach wunderschön.
Geschrieben von seiner Tochter.
Ja, genau.
Asterix und Co. Was machte René Goscinny so erfolgreich? Darum ging es heute im SWR Kulturforum mit der Journalistin Barbara Buchholz, dem Comiczeichner und Autor Flix und Andreas Platthaus, Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.